Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Staffel will ich mich mit Menschen treffen, die mich auf dem Weg zum Verlagsvertrag begleitet haben und auch weiter begleiten. In der letzten Folge war das meine Literaturagentin, die wunderbare Monika Kempf. Und in dieser Episode hatte ich ein Kreativdate mit Romy Völk. Und dieses Gespräch war so eine Mischung aus nostalgischem Rückblick und Pep-Talk. Denn man muss sagen, Romy ist als Schriftstellerin schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Sie hat in 5 Jahren unfassbare 6 Spiegel-Bestseller geschrieben. Und entsprechend hat sie diese Schwelle, an der ich gerade stehe, nämlich vor der ersten Veröffentlichung, die hat sie schon lange hinter sich gelassen. Deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt und mal gefragt, wie es ihr damals ging. Denn ich muss sagen, bei mir ist es so, dass sich in diese ganze riesengroße Freude und Dankbarkeit auch Gefühle mischen wie Ängste und Zweifel und Sorgen. Und es war echt gut zu hören, dass es bei ihr nicht anders war. Und Pep Talk insofern, als dass sie mich da echt versucht hat aufzubauen. Und ich glaube, es ist eine sehr mutmachende und schöne Folge dabei rausgekommen. Ja, kleine Info vorweg, die Tonqualität fällt ein wenig ab. Ich habe im Schnitt alles gegeben, man hört es aber trotzdem. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
Dein Kreativdate.
Hallo.
Hallo, Chris.
Hallo, Romy. Sag mal, eine Frage vorab. Wirst du eigentlich Romy oder Romy ausgesprochen? Weil ich sage ja immer Romy, aber ich glaube, das ist falsch. Ne?
Genau, die Frage kommt auch relativ häufig. Im Grunde genommen ist es so, im Osten, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Dresden, sagt man Romy. Und in meiner neuen Heimat, hier im Norden Deutschlands, sagen halt alle Romy. Im Grunde genommen höre ich auf beides. Jeder, wie er gern mit mir reden mag.
Aber ich sage jetzt einfach mal Romy. Ich versuche mich da umzugewöhnen, wenn du das...
Das musst du auch nicht. Alles gut.
Oh Mann, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt hier zusammen irgendwie den Podcast machen, dass
ich
du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Wir kennen uns jetzt ein knappes Jahr circa, denn schon bevor wir uns dann in Farnese bei Manuscritto Spannschreiben in Italien von Georg Simada organisiert, ein Schreibseminar, dann persönlich kennengelernt haben, hatten wir auch schon Kontakt via Instagram.
Ja, wie schön ist das, dass man über die sozialen Netzwerke tatsächlich so tolle, interessante Menschen kennenlernen kann. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, wie der Kontakt da zustande kam. Jetzt wiederhole ich mich hier, weil ich nachdenke. Weißt du das noch? Keine Ahnung.
Gute Frage. Also ich glaube, ich habe dir einfach mal irgendwann auf eine Story irgendwas eine Reaktion geschickt.
Das kann sein,
und
genau.
Und habe irgendwie wahrscheinlich auch geschrieben, hey, ich schreibe auch selber und so und ich finde das so toll, ich mag deine Bücher.
Genau.
Und dann habe ich dich, glaube ich, irgendwann mal gefragt, ob du eine gute Lektorin kennst, die mir vielleicht helfen könnte mit dem Exposé und so, ne?
Genau, genau. Und da hatte ich dir auch einen Tipp gegeben von einer tollen Kollegin von mir, die in Köln wirklich ganz, ganz großartige Arbeit leistet, die Nadine Buranaseda mit Typo 18. Und da hattest du ja auch dann Kontakt aufgenommen.
Genau, mit der habe ich dann zusammen mein allererstes Exposé quasi an den Start gebracht. Und
ja.
Das war sehr, sehr hilfreich. Du hast mir auch ein Seminar empfohlen. Das war dieses Drehbuchseminar mit Oliver Schütte in Hamburg.
Ja.
Das habe ich dann auch belegt. Also ich habe immer sehr auf deine Tipps auch gehört, merke ich gerade.
Ja, das hatte ich auch selber gemacht. Dieses Seminar fand ich großartig, weil ich nicht, wie manche denken, Drehbuch schreiben möchte, sondern weil die Drehbuchautoren einfach unglaublich gute Tipps fürs Handwerk haben, gerade wenn man plotten möchte. Und das hatte ich eben selber in der Pandemie mitgemacht. Via Zoom war das ja damals alles möglich und fand das so großartig. Das musste ich dir unbedingt empfehlen, genau.
Ja, das hat mir auch sehr geholfen mit dieser Drei-Akt-Struktur, das nochmal so wirklich anhand von konkreten Beispielen aus der Filmwelt nochmal so sich anzuschauen, wie das dann auch wirklich umgesetzt dann funktioniert.
Jetzt guckt man ganz anders Filme schon mal, ne?
Ja.
Weil man denkt, genau, wo ist jetzt der Midpoint und wo ist diese Marke und die? Ich finde das immer spannend, Sachen dazu zu lernen, aber also ich für meinen Teil kann trotzdem Filme noch genießen und Bücher auch. Also ich lese ja auch Bücher für den Genuss und nicht nur so mit so einem professionellen Auge. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Ah, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auch ganz oft diesen Analysefilter drauf, dass ich zum Beispiel, wenn ich an einer Stelle bin, wo ich denke, boah, das ist ja total, das hat mich jetzt hier gerade richtig gecatcht. Wie hat die Autorin, der Autor das denn geschafft, dass ich dann nochmal so zurückgehe und das wirklich analytisch mir nochmal angucke. Aber auch, wenn mir was nicht gefällt, also dann kann ich da auch ziemlich gut den Finger drauf legen und sagen, das ist, ich weiß nicht, da hapert es ein bisschen. Aber wenn mir ein Buch richtig gut gefällt, dann lasse ich mich da auch gerne reinsaugen und kann das auch auf jeden Fall genießen.
Ja, du hast ja auch schon seitdem jetzt einen ganz schönen Werdegang hingelegt. Verrückt, was in diesem Jahr alles passiert ist. Und es ist so schön irgendwie für mich, dass ich das mitbekomme, mitbegleiten darf.
Ja, mitbegleiten vor allem, weil wir haben uns dann genau ja in Farnese kennengelernt persönlich und du hattest ja, dann ja wirklich mir den Tipp gegeben oder gesagt, boah, Chris, mach das unbedingt, dieses Buch, was du da gerade schreibst, das ist so cool, der Start, das muss die Moni sehen, dass da noch was ist und dass du am zweiten Buch gerade schreibst.
Genau.
Und dann hat dadurch ja alles so seinen Lauf genommen, weil ich glaube, ohne diesen Stupser wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen.
Ja, das weiß ich nicht. Also du, ich glaube, ich bin ganz, ganz überzeugt, dass du deinen Weg auch so gegangen wärst. Die Moni Kempf hat dein Talent gesehen, hat das Potenzial gesehen, auch ohne diesen kleinen Stups. Vielleicht ging es dadurch schneller, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich in diesem zweiten Stoff, den du eben in Farnese mithattest, gesehen, dass da ein unglaublich toller, spannender Kriminalroman seinen Anfang nimmt. Ne? Wir haben ja so die Anfänge ein bisschen besprochen. Du schreibst ja auch noch dran. Und das muss ein Agent wissen, was da noch in der Hinterhand ist. Und deshalb fragte ich ja, hattest du Moni schon? Und es war halt gut, dass du es noch hinterhergeschickt hast. Und das Buch ist es ja jetzt auch geworden. Ne? Also manchmal braucht es eben so eine glückliche Führung.
Ja, für alle, die die Folge davor nicht gehört haben, ist es so, dass das Buch, was ich dann Farnese geschrieben habe, eigentlich Teil 2 der Reihe war und dass der Moni, also meine Agentin, der Monika Kempf, das so gut gefallen hat, dass sie gesagt hat, dieses Buch sollten wir an Platz 1 packen. Und so ist es jetzt auch gekommen. Ich habe einen Verlagsvertrag bekommen, auch einen Zweibuchvertrag direkt. Und das ist richtig, richtig cool. Das ist auch noch alles sehr frisch.
Ja, Hammer. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich riesig für dich. Dankeschön. Ich habe es ja immer gesagt, also ich war ja in Farnese auch so, dass ich wirklich das Potenzial bei dir gesehen habe. Das war mir klar, dass das schon so gut und ausgereift ist, dass auf jeden Fall ein Agent was damit anfangen kann. Ihr habt ja auch nochmal Textarbeit gemacht. Nach Farnese hat nochmal viel dran gearbeitet. Ich meine, Moni Kempf ist nun mal jahrelang Lektorin gewesen und hat da nochmal ganz andere Strippen gezogen, sage ich mal, als wir jetzt in dieser kurzen Zeit in Farnese. Wir waren ja auch nicht allein. Wir hatten ja, ich glaube, wir waren 8 Kursteilnehmer, ne? Und jeder hatte eben seinen Text dabei und jeder hat eben auch natürlich für sich die Zeit bekommen. Da kann man so viel auch gar nicht jetzt machen, aber ja, es war irgendwie auch, glaube ich, so ein wichtiger Step auf dem Weg dieses Buches. Also klasse.
Auf jeden Fall für mich auch zu merken, also dieses professionelle Feedback von Menschen zu bekommen, die in der Branche schon sind und da auch wirklich mir kompetent was zu sagen können und ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg und das will ich weiter verfolgen. Das war für mich ganz, ganz wichtig für mein eigenes Selbstvertrauen auch.
Ja, das glaube ich. Man bekommt ja schon als professioneller Autor dann einige Texte mal zugeschickt, so es wollen ja natürlich viele schreiben, ne? Also es ist wirklich überraschend, wie viele tatsächlich schreiben, wie viele interessiert sind, irgendetwas zu veröffentlichen und ich muss mal sagen, ein Großteil davon sieht man auf den ersten Blick, dass da noch ganz viel Arbeit reingesteckt werden muss, ne? Weil sie eben das Handwerk noch nicht kennen, weil eben noch nicht richtig geplottet wurde, weil sprachlich da wirklich Defizite sind und da ist bei mir auch klar, da bin ich nicht die richtige Person, ich bin keine Lektorin, aber bei dir war mir klar, da braucht es nicht mehr viel und das hat ja jetzt eben auch gezeigt, dass das doch jetzt alles so schnell ging.
Das ist echt krass und du hast mich sehr eng, muss ich sagen, auf diesem Weg auch begleitet, auch als es dann in die Auktion ging, haben wir ein paar Mal, ich glaube einmal haben wir telefoniert und wir haben viel, viel geschrieben und Audios hin und her geschickt.
Ja, du warst echt so ein Nervenbündel, aber das konnte ich so gut nachvollziehen, also ich war nie eine Auktion bisher, also das finde ich auch noch spannend, vielleicht klappt es irgendwann mal, weil mein Werdegang ein anderer war. Also wir sind mit dem Buch damals gleich beim ersten Verlag, dann haben wir zugeschlagen. Also das war ein bisschen anders bei mir, aber ich war nicht weniger aufgeregt.
Du bist bei Kossack, bei der Literaturagentur.
Genau, in Hamburg, genau.
Und jetzt haben wir sozusagen unser Kennenlernen erzählt. Worum es heute aber so ein bisschen gehen soll, ist, wie geht's dann weiter? Wie geht's weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Verlag gefunden habe und dann da ankomme, weil ich finde deine Geschichte da auch nochmal unheimlich inspirierend. Du hast ja 2017 als Debütantin bei Lübbe dein erstes Buch veröffentlicht, Totenweg. Und das ist auch direkt ein Spiegel-Bestseller geworden, muss man sagen, aus dem Stand.
Ja.
Und alle Bücher, die danach kamen, jedes Jahr eins, beziehungsweise letztes Jahr ja sogar zwei Bücher, sind Bestseller geworden. Und da würde man jetzt erstmal sagen, krass, Romy, ja. jetzt sag mir doch mal, wie hast du das gemacht? Bitte erzähl ja, uns dein Rezept, was braucht es. Aber was viele ja vielleicht noch gar nicht wissen, ist, dass dieses erste Buch gar nicht dein erstes Buch war, sondern dass da viele, viele Jahre vorher schon ins Land gegangen sind, in denen du geschrieben, gearbeitet und da sehr viel Zeit und Herzblut investiert hast, um am Ende bei Lübbe zu landen.
Also es klingt immer so, ne? Die Autorin ist da mit dem ersten Buch sofort Spiegel-Bestseller geworden und die anderen waren auch alle Bestseller, aber das Leben davor, mein sehr erfolgloses Schreiben, muss ich mal so sagen, das fällt immer so ein bisschen unter den Teppich. Also ich habe schon gut 15 Jahre vorher Geschichten veröffentlicht, 3 Krimis, die in Dresden spielen, in meiner damaligen Heimat. Ich habe dort studiert, Jura studiert und habe nebenbei Krimis geschrieben und glücklicherweise, muss ich sagen, sind die von einem ganz kleinen Verlag auch verlegt worden. Ich habe natürlich versucht, auch von Anfang an mit einer Agentur zu arbeiten, bin da angenommen worden, da hat es aber dann nicht funktioniert, weil am Ende die Verlage sagten, nee, Osten, nee, da lassen wir lieber die Finger davon. Das war natürlich so der erste Rückschlag. Und dann hat das eben der Karl Verlag in Dresden gemacht. Die waren ganz begeistert von diesem ersten Buch, diesem ersten Krimi. Ja, muss ich mal zurückdenken, der ist 2006 erschienen.
Das war Blutspur, ne?
Blutspur, genau. Dann folgten noch 2 andere beim Karl Verlag. Und ich muss sagen, das hat mir aber ganz viel gebracht, weil ich A, mich ausprobieren konnte beim Schreiben, meinen Ton finden konnte und aber auch Connection machen konnte in dieser ganzen Szene. Bin dann beim Syndikat eingetreten, dem Verein deutschsprachiger Krimi-Autoren, und habe dort so viele tolle Leute kennengelernt, unter anderem einen Autor, der so ein bisschen Mentor für mich war, Andreas Izquierdo aus Köln, auch Drehbuchautor, schreibt großartige Romane. Und der hat mich wirklich draufgesetzt und hat eingewirkt auf mich, dass ich handwerklich besser werde, dass ich diszipliniert bin. Also da gab es wirklich Exposés, die er komplett in den Mülleimer geworfen hat, wo er gesagt hat, nee, da brauchen wir gar nicht dran arbeiten, das schreibst du nochmal ganz neu. Also es war eine recht harte Schule, aber er hat mich wirklich dahin getrieben, besser zu werden und professioneller zu werden. Und ihm bin ich so dankbar. Ich glaube, ohne Andreas wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Genau. Und dann hat es eben auch geklappt. Totenweg, mein erster Kriminalroman bei Lübbe, der damals auch als Debüt verkauft wurde, ja. Weil die sagten, ne, das, was da schon war, war eigentlich so klein, da schreiben wir Debüt drauf.
Was ich an deiner Vita auch so spannend finde, ist, dass man deinem Werdegang total anmerkt, dass du es wirklich, wirklich wolltest. Du hast ja alles auf eine Karte gesetzt, du hast damals einen ja gut bezahlten Job an den Nagel gehängt, bist nach Hamburg gezogen oder ins Hamburger Umland, in die Marsch. Und hast dann teilweise sogar als Spülkraft nebenbei gearbeitet, um dir eben das Schreiben finanzieren zu können. Ja. Und ich finde das so erstaunlich, weil du musst ja einen ganz tiefen Glauben an dich und an deine Fähigkeiten gehabt haben, dass das irgendwie funktionieren wird.
Ach, ich weiß auch nicht. Es war wirklich so ein ganz starkes Bauchgefühl. Das war mein großer Traum immer schon. Aber natürlich sagen die Eltern, ja Kind, ich weiß, Schreiben, ne, das ist einfach ein Hobby. Studiere und gehe natürlich ein ganz normalen beruflichen Werdegang, der dich auch ernährt. Und das habe ich gemacht und habe eben Jura studiert, den Abschluss gemacht und war dann 10 Jahre in der Wirtschaft. Aber ich habe halt immer geschrieben und das war mein großer Traum und habe dann 2012 in Leipzig, wo ich gelebt habe, wirklich Wohnung aufgegeben, Job aufgegeben, bin der Liebe wegen allerdings in den Norden gezogen zu meinem jetzigen Mann und habe hier gesagt, so, ich bin jetzt freiberufliche Schriftstellerin. Ich hatte weder eine Agentur noch eben Verlag im Rücken so richtig und habe alles auf eine Karte gesetzt. Und ich weiß nicht, woher das so genau kam. Es war unglaublich mutig, aber für mich war klar, jetzt oder nie. Wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie mehr. Ich war Mitte 30 und habe dann eben, als das Geld knapp wurde, hier um die Ecke in einem Restaurant gejobbt, an der Spüle, weil ich gesagt habe, ich will diesen Traum noch nicht aufgeben, ich gehe nicht zurück in meinen alten Brotjob das ist Worst Case gerade und dann jobbe ich eben hier nebenbei. Und es war auch eine tolle Zeit, war ein tolles Team, aber es war wie nochmal so die letzte Prüfung, sage ich immer. Und dann kam eben die Agentur, also ich habe da damals mit Totenweg beim großen Publikumsverlag eine Ablehnung bekommen, mit dem ich schon so kleine Sachen gemacht hatte. Die haben Totenweg abgesagt, Agenturen haben es auch abgesagt und Lars Schulze-Kossack hat was drin gesehen und hat mir sofort einen Agenturvertrag geschickt und hatte eine Bedingung und er sagte, schreib erstmal fertig und dann biete ich es an. Und das hat er getan und Lübbe war eben sofort der allererste Verlag, der ganz begeistert war und das unbedingt machen wollte. Und dann hat er, ich weiß noch, auf welchem Supermarktparkplatz ich stand, als der Anruf kam, sagte er, was machen wir? Soll ich in eine Auktion gehen oder wollen wir es mit Lübbe machen? Ich habe nur gesagt, Lars, du bist der Profi, ich habe keine Ahnung, was ist denn besser? Er sagte, ja, dann würde ich das vorschlagen, dass du das machst, weil die wollen dich aufbauen. Da geht es nicht nur um das eine Buch, die wollen eine Reihe. Die Lektorin ist super, ich kenne sie, Gerke Hafner. Und da habe ich seinen Rat befolgt und das war das Beste, was ich machen konnte, weil genau so war es. Gerke Hafner ist eine grandiose Lektorin, mit der ich bis heute so, so gerne und super zusammenarbeite. Und dann war aber irgendwie die Geschichte auch noch nicht beendet, weil Lübbe hat es erstmal, wenn ich noch so weitererzähle, dann bin ich gerade im Flow. Lübbe hat es als Taschenbuch eingekauft und das sollte dann 2017 im Herbst erscheinen und dann hatte ich eben genug Zeit. 2015 haben wir diesen Vertrag gemacht, also 2 Jahre Luft dazwischen, so lang ist das ja teilweise auch. Und dann habe ich eben den Teil 2 geschrieben und da war Lübbe total geflasht, weil der, wie sie sagt, nochmal besser ist. Und dann haben sie entschieden, dass sie eine große Marketingkampagne machen, dass sie es in Hardcover nehmen, dass sie das Ding ganz groß machen wollen. Und ja, genau, der Rest, hast du schon erzählt, ist dann wirklich 10 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste gewesen und ein sehr großer Erfolg geworden.
Ja, total irre. Ich erinnere mich noch an die Audio, als du mir das mal so erzählt hast, wie das gelaufen ist, dass du auf dem Supermarktparkplatz saßt und dann diesen Anruf bekommen hast und dass du mich dann gefragt hast, oh, ich bin so gespannt, wo du wohl bist.
Ja, das vergisst man nie, wirklich. Also wenn ich da jetzt noch manchmal einkaufe, immer wieder ist diese Situation da und das sind so Momente, die man einfach nicht mehr vergisst.
Nee, und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ich habe dich dann angerufen und du hast mich so begrüßt und ich habe gesagt, ich saß am Küchentisch.
Ja, genau.
Und du wusstest auch sofort, was ich meine. Ich habe gedacht, oh, vielleicht kommt das jetzt auch total weird rüber, aber du meintest sofort, nee, ne? Und das war so cool, das werde ich auch nie vergessen, als dann das erste Angebot kam und wir sind in eine Auktion gegangen. Und ja, das war eine sehr aufregende Zeit. Und was ich eben, als du erzählt hast, auch noch gedacht habe, ist, dass das echt eine krasse Parallele zwischen uns ist, dass wir auch beide so all in gegangen sind, weil wir beide dieses Bauchgefühl haben und hatten, dass das unser Weg ist, ne? Dass das das ist, was uns irgendwie auch, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber das ist das, was mich wirklich am glücklichsten macht. Wenn ich schreiben kann, wenn ich diese Ideen aushacken kann, diese Figuren entwickeln und die sich teilweise auch selbstständig machen.
Ich glaube, manchmal muss man dann auch alles reinwerfen, wenn man so einen Traum hat. Und ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man scheitert. Also wenn man irgendwann sagen müsste, ich habe es jetzt getan und es ist aber nicht gelungen oder es ist nichts geworden. Nichts wäre schlimmer als später mal, wenn man alt ist, zu sagen, ja, hättest du mal, ne, an der Stelle im Leben hättest du das machen können. Es ist natürlich auch mal sehr hilfreich, wenn man einen tollen Partner an der Seite hat, ne, der sagt, mach das, ich glaube an dich, so wie eben mein Mann und deiner auch. Das ist natürlich klar wichtig, gerade das Finanzielle muss ja irgendwie auch abgesichert sein und es ist nicht ohne zu beginnen, weil man nicht sofort davon ausgehen kann, dass das große Geld reinkommt. Weil vielleicht sagen wir noch mal kurz, in Deutschland gibt es natürlich einige hauptberufliche Autoren, aber viele oder die meisten sind nebenberuflich Autoren, weil, glaube ich, ich habe mal Zahlen gehört, nur 1% der Autoren in Deutschland kann tatsächlich vom Schreiben leben und dann heißt es aber, dass sie den Hartz-IV-Satz haben. Also kann man sich ausrechnen, wie viele wirklich gut vom Schreiben leben. Das ist wirklich 0, schieß mich tot.
Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, du hast ja eben gesagt, du bist so rückblickend auch total, also wunderst du dich eigentlich darüber, woher du den Mut genommen hast, dann diesen Sprung zu machen. Und das geht mir ganz genauso. Vor allem, also ich bin halt eigentlich ein totaler Sicherheitsmensch und jetzt mache ich mich selbstständig in einer Branche, die so unberechenbar irgendwie auch ist, wo man ganz viele Sachen gar nicht nicht kontrollieren kann. Und da ist mir auch ein Artikel vom Deutschlandfunk Kultur noch so ganz krass in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du den zufällig auch gelesen hast. Da ging es eben darum, wie Bestseller den Buchmarkt prägen. Und da waren so zwei Zahlen, die mich wirklich umgehauen haben. Das erste war, das erfolgreichste Prozent, 1% der Bücher, erwirtschaftet die Hälfte des Branchenumsatzes. Das ist unfassbar. Also mir war schon klar, dass Verlage mit diesen Mischkalkulationen arbeiten und dass denen sehr bewusst ist, dass viele Bücher unter den Erwartungen zurückbleiben werden und dass es eben diese 1, 2, 3 Titel geben wird, die das ganze Programm ziehen. Und die zweite Zahl war, fast 90% aller erhältlichen Bücher schaffen es, keine 100 Stück zu verkaufen.
Das ist Wahnsinn. Das wusste ich auch nicht, dass es so krass ist. Also das hat mich auch echt umgehauen. Mir war klar, dass die großen Bestseller wirklich einen ganz großen Marktanteil haben. Das ist in der Pandemie nochmal verstärkt worden. Buchhandlungen waren zu, die Empfehlungen waren weg. Also haben die Leute Bestseller gekauft. Ne? Das, was man sowieso schon kannte, die Namen, die publik waren, da haben sie eben dann zugeschlagen. Weil da sieht man mal auch, wie wichtig das ist, ne? Dass die Buchhandlungen draußen ja immer noch empfehlen. Und gerade auch Debütanten werden groß gemacht von unseren Buchhändlern. Das darf man einfach nicht vergessen. Und so viel auch online gekauft wird, aber wie wichtig die sind, das hat man wirklich in diesen 3 Jahren Pandemie gesehen. Aber die Zahlen sind krass. Und wenn man die hört, dann noch zu sagen, so, ich werde jetzt Autorin, das ist also eigentlich völlig crazy. Aber ich sage immer, es gibt einen ganz tollen Spruch, der Mutige wird belohnt. Das begleitet mich mein Leben lang. Also ich habe einige Entscheidungen getroffen, die nicht so auf den ersten Blick nicht so klug waren, aber im Nachhinein sich als sehr klug erwiesen haben, weil sie mutig waren. Und das, glaube ich, funktioniert, wenn man etwas will, wenn man die Disziplin hat, wenn man den Mut hat und das Durchhaltevermögen, dann kann man es auch schaffen.
Ich habe auch ganz krass gemerkt, irgendwann an einem Punkt, da war der Leidensdruck einfach sehr hoch und ich habe gemerkt, ich kann diesem Schreiben gar nicht gerecht werden, wenn ich halt noch arbeite, wenn ich auch meine Kinder hier habe. Das war zu viel und immer das Schreiben quasi in diese winzigen Zeitfenster reinzuquetschen. Ich wusste, damit werde ich nichts reißen können. Und es gab dann auch so ein paar Vorfälle in meinem Umfeld, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, das Leben ist zu kurz, um zu warten und um Angst zu haben. Und ich möchte einfach nicht irgendwann 80 sein und da sitzen und denken, ach Mann, warum habe ich denn nicht? Hätte ich doch mal. Eben. Und das war für mich dann ein ganz krasser Treiber zu sagen, ich probiere es jetzt trotzdem, egal wie unwahrscheinlich das auch sein mag. Und auch wenn mir alle erzählen, dass es super unrealistisch ist und dass es die wenigsten schaffen und dass man auch nicht gut davon leben kann, wenn überhaupt, habe ich es dann gewagt und wundere mich da auch über mich.
Das ist großartig, weil gerade Menschen, die so etwas sagen, das sind die, selber diesen Mut nicht haben, die gern wahrscheinlich auch etwas Verrücktes tun würden, aber das nie wagen werden und immer in den eingefahrenen Strukturen bleiben und diese Träume, vielleicht haben sie gar keine Träume, nicht jeder hat ja wirklich einen Lebenstraum wie wir jetzt, aber wie schade ist das, ne, wenn man sich damit selber blockiert. Ich glaube, man muss einfach wenigstens einmal im Leben etwas wagen.
Ja.
Ne? Und je jünger man ist, desto besser geht das, weil da macht man sich nicht so einen Kopf, je älter man wird. Wie gesagt, ich war Mitte 30 und hatte ja wirklich einen tollen Job, der war gut bezahlt, ich war fest drin, es lief alles wunderbar und dann habe ich diesen Cut gemacht und auch mein Umfeld, ne? Ich weiß, ich hatte einen Riesenstreit mit meinem Papa, der sich so Sorgen gemacht hat, der dachte jetzt, die Tochter ist safe, ne? Und jetzt kommt die mit so einem Spleen daher. Aber er musste mich dann ziehen lassen. Ich habe auch gesagt, gib mir 2, 3 Jahre. Ne? Gib mir diese Zeit. Ich werde mich da ausprobieren und dann kann ich immer noch zurückgehen. Und am Ende hat es aber super funktioniert, weil ich das unbedingt wollte. Aber weil auch Glück dabei war und weil die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Das ist wirklich so. Da sind einfach auch Zufälle, die auch wichtig sind. So richtig kleine Schaltstellen.
Ich weiß auch immer gar nicht, ob das wirklich so Glück ist und Zufall oder ob dann einfach, wenn man wirklich so einen Fokus hat, da auch die Antennen ganz anders ausrichtet und Sachen anders wahrnimmt und auch Chancen ergreift, die man vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte.
Vielleicht auch, aber ich kenne ja auch tolle Autoren, die unglaublich gute Bücher geschrieben haben und wo der große Durchbruch noch auf sich warten lässt, wo man immer denkt, warum stehen die nicht so im Fokus, warum sind die nicht bei einem großen Verlag oder warum sind die noch nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. So tolle Bücher, da sind so viele Rädchen in dieser großen Buchbranche, die da wirklich ineinander fassen müssen, dass wirklich ein Bestseller gemacht wird, nicht nur ein toller Autor mit einem guten Buch, sondern einfach auch Ja, dass er zur richtigen Zeit kommt, dass es nicht ein Thema ist, was gerade irgendwie nicht gefragt ist oder weil der Verlag sagt, nee, eigentlich haben wir so ein ähnliches Thema, das andere pushen wir, deins kommt dann eher in der Mitliste, wie auch immer, ne? Es sind so viele Sachen, die da auch passieren können. Man darf nicht aufgeben, auch wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, ne? Man muss es weitermachen. Und ich weiß noch bei Totenweg, also dieses Buch, was dann wirklich der große Durchbruch war, habe ich mir gedacht, das ist mein letzter Versuch. Irgendwie war ich dann so nach knapp 15 Jahren auch so erschöpft, immer wieder zu kämpfen und zu gucken und Absagen zu bekommen. Ich weiß noch, bei einer Agentur, einer großen Hamburger Agentur, stand mal im Absagebrief eben für Totenweg auf das Risiko hin, dass wir gerade einen Bestseller ablehnen. Das habe ich irgendwann später mal gefunden und dachte, ja, das habt ihr tatsächlich.
Ja,
ne,
ja.
Genau, also ne, das sind schon verrückte Sachen, die
ja,
dann auch passieren
boah, da hattest
können.
Du einen richtig langen Atem. Und wie war das denn dann für dich, weil die Verlage wissen ja immer schon ein paar Tage vorher, ob ein Buch es auf die Liste geschafft hat. Wie war das für dich, als du dann erfahren hast, dass es hat wirklich geklappt, Totenweg ist Bestseller geworden?
Ich weiß auch genau noch diese Situation. Ich bin morgens aufgewacht und bin relativ kurzsichtig und habe noch ohne Brille irgendwie aufs Handy geguckt und da hat mir damals eine Mitarbeiterin in der Agentur, Lisbeth Körbelin, die war damals in meiner Agentur und die hatte mir, ich weiß nicht, auf Insta oder irgendwo, hat die mir irgendwie so eine bunte Liste geschickt und ich konnte es gar nicht erkennen und habe dann erstmal so die Brille gesucht, weil ich dachte, was schickt die mir am frühen Morgen und hat mich schon gefeiert, weil ich eben mit Totenweg auf der Liste eingestiegen war. Und wirklich so, ich war komplett geflasht, weil ich habe das null, wirklich null erwartet. Und wie gesagt, die Agenturen kriegen dann eben relativ früh auch die Zahlen, so wie die Verlage. Der Verlag hat sich dann auch gemeldet, aber die Agentur war schneller. Und das war total surreal. Ich habe null erwartet. Ja, und das war großartig, dass es eben gerade Lisbeth war, mit der ich im letzten Jahr auch noch ein neues Genre gemacht habe. Ich schreibe ja nicht nur Krimis, sondern eben jetzt einen Familienroman gemacht, wo sie jetzt Lektorin ist. Sie ist vor knapp 2 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahren, ist sie zu Robert gegangen als Lektorin und wusste, dass ich auch noch so ein Buch im Petto habe, was eben kein Krimi ist, was eben viel Natur drin hat. Und das haben wir zusammen gemacht und das ist auch nochmal ein großer Erfolg geworden letztes Jahr. Und das ist irgendwie toll. Also Lisbeth ist so ein Mensch, die mich auch seit Jahren begleitet und wahrscheinlich eben auch ganz wichtig war und ist für mein Leben.
Ich durfte sie ja kennenlernen, jetzt auf der Kriminale in Darmstadt, vom Syndikat organisiert und ich fand sie auch unheimlich sympathisch und so lebensfroh irgendwie. Also
total.
Die strahlt so eine unheimliche Positivität aus.
Ja, großartig. Und genau solche Menschen wollte ich nochmal sagen. Das ist halt wichtig, dass man die trifft. Also ob das eben Andreas Izquierdo ist, ne, der damals so ein bisschen mich in die richtige Richtung gelenkt hat und dann hat laufen lassen. Ich weiß noch, bei Totenweg, das war der erste Text, wo er nicht gemeckert hat, wo keine Kritik kam, wo er sofort sagte, das ist ein hochprofessioneller Text und das wird einen großen Verlag finden. Und da habe ich damals gesagt, ja, rede du mal, ne? So wie du bei mir immer ein Fanese, ne? So, du hast das ja auch alles nicht glauben wollen. Aber das war eine wichtige Wegmarke.
Stimmt,
ne?
Ja,
und
stimmt.
Wie gesagt, solche Menschen zu treffen. Ich weiß auch nicht, ob das Zufälle sind oder ob das eine Art Schicksal ist. Keine Ahnung. Aber wenn man so einen Mensch trifft, wird man es, glaube ich, auch merken.
Ja, das merkt man. Ich habe ja, also ich glaube, ja, du auf jeden Fall, die Moni und jetzt auch meine Lektorin. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Personen in diesem ganzen, auf diesem ganzen Weg. Und ich finde das so schön, deine Geschichte zu hören, weil die so mutmachend ist. Also mir hat die immer sehr viel Mut gemacht, weil ich gesehen habe, boah, es lohnt sich, wenn man wirklich dranbleibt und nicht aufgibt und sich nicht entmutigen lässt, was natürlich super schwierig ist, wenn man auch so viele Rückschläge einsteckt.
Ja, genau.
Aber die Leidenschaft einfach fürs Schreiben viel größer ist als das. Und dass es dann funktionieren kann, ne?
Genau, das kann. Du bist ja auch noch nicht durch. Also du hast jetzt einen tollen Verlagsvertrag. Das ist alles ganz großartig, ne? Aber die nächste Stufe wird sein. Also wenn das dann erscheint, dein Roman, wie wird der im Markt eingeführt und wie schlägt er sich, ne? Wie kann er dann auf dem Buchmarkt bestehen? Das ist ja der Next Step. Wird wieder sehr, sehr spannend und aufregend. Du kannst ja vielleicht auch nochmal sagen, wann der erscheint. Nicht, dass die Leute denken, der ist morgen quasi schon zu kaufen im Buchladen.
Nee, bei mir ist es wie bei dir. Also du hast ja 2015 den Vertrag gemacht, 2017 kam das Buch und bei mir ist es auch so. Ich habe jetzt, der Verlag, der hat den Vertrag jetzt. Also es ist immer noch nicht in trockenen Tüchern, aber ja, ich hoffe, die nächsten Tage wird es dann soweit sein.
Ganz normal.
Die Mühlen malen langsam. Genau, aber der ET im Vertrag ist jetzt auf Frühjahr 25 festgelegt.
Ne?
Auch 2 Jahre.
Aber das ist so, die großen Verlage brauchen halt natürlich diese Vorlaufzeit, die Programme werden lange vorher gemacht. Das ist nicht so, dass sie sagen, ach, guck mal, was wir so jetzt im nächsten halben Jahr mal so machen. So arbeiten die nicht. Das muss ja auch so sein, weil da einfach so eine große Maschinerie dahinter steht, was jetzt zusätzlich auch noch erschwert wird durch die Papierknappheit. Man muss jetzt Bücher viel länger vorher in die Herstellung geben, damit die wirklich dann auf den Tag erscheinen können. Jetzt bei mir war auch der Fall, mein neuer Krimi kommt später als gedacht, weil ich persönlich 2-mal schieben musste, was auch mit dem letzten Jahr zu tun hat, wo ich auch viel krank war. Solche Dinge passieren ja auch. Und wenn ein Manuskript verspätet kommt, wird sich ja alles nach hinten raus verschieben. Also die gehen schon jetzt auch bei dir auf Nummer sicher, dass dann im Frühjahr 25 auch alles da ist und auch alles ganz groß gemacht werden kann. Und ich werde dabei sein. Das weiß ich jetzt schon. Ich freue mich auf die Premierenlesung, wo auch immer die dann stattfinden wird. Ja.
Also allein darüber nachzudenken ist so surreal. Aber du hast einfach letztes Jahr ja auch ein krasses Pensum gehabt. Also du hast ja einen weiteren Krimi rausgebracht. Dann hast du noch Die Rückkehr der Kraniche, deinen ersten Roman bei Rowohlt veröffentlicht. Dann warst du noch in Farnese als Dozentin aktiv.
Ja.
Dann war noch die Frankfurter Buchmesse.
Ja, genau.
Und meine Güte. Und wenn man dann noch krank wird als selbstständige Person, das kann einem natürlich den Terminkalender ganz schön zerschießen.
Ja, ja, das war nicht ohne, sage ich mal. Aber zum Glück ist wirklich nur eine Lesung komplett ausgefallen. Die anderen konnte ich dann schieben. Die Termine wie in Farnese die Woche, das hat zum Glück alles funktioniert, keine Messe absagen. Aber ja, wir wissen, die letzten Jahre waren ziemlich strange und man wusste auch nicht, wenn man jetzt auf eine öffentliche Veranstaltung geht, bist du danach gesund. Ne? Man muss ja schon damit rechnen, dass man sich irgendwie doch was einfängt und dann die Lesungen halt crasht. Aber ich habe auch gedacht, ja, aber zu Hause hocken und auch nochmal sicher gehen. Ich wollte auch wieder raus und gerade Buchmesse ist für uns Verlagmenschen so wichtig. Das funktioniert ja zum Glück auch alles wieder. Ich bin ja auch einfach immer ein optimistischer Mensch. Bei mir ist das Glas immer 3/4 voll und ich will raus und ich will die Sachen auch machen, aber manchmal, ja, funkt das Leben dazwischen und zum Glück hat wirklich der Verlag so lieb reagiert. Die haben das alles wirklich ohne Probleme aufgenommen. Wir haben 2-mal schieben müssen. Ja, da sind natürlich auch Fragen gekommen von Lesern, wieso jetzt Juli, also am 29.07. erscheint er jetzt tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich. Erst stand doch Mai drin. Ja, so ist es eben manchmal. Und wir sind ja auch nur Menschen und keine Maschinen. Das darf man eben auch nicht vergessen, dass wir ja was produzieren müssen. Obwohl wir auch 3 Jahre Pandemie in den Knochen haben und diesen Krieg und diese ganze Krise, die hier noch nebenbei abläuft. Und dann entwickle mal und dann sei kreativ. Ne? Also ist nicht so einfach.
Das ist wirklich auch das Unberechenbare mit dieser Kreativität. Das habe ich jetzt auch im Laufe des Auktionsprozesses gemerkt und mit allem, was halt drumherum noch so passiert auf der Welt, dass ich total blockiert war. Ich konnte gar nicht schreiben in der Zeit, obwohl ich gedacht habe, ja cool, dann kann ich ja während die Auktion läuft einfach entspannt weiterschreiben.
Denkt man, ne? Weil das ja sowas Tolles ist. Nee, aber das ist so viel Adrenalin, was da unterwegs ist. Also ich weiß das noch genau, wie das bei mir war. Nicht als das Buch verkauft war, das war auch toll, aber als das auf die Bestsellerliste ging und dann gibt das ja 10 Wochen drauf und man guckt immer jede Woche, montags immer, ist es noch drauf, ist es nicht. Man ist so out of order. Also ich habe wirklich wochenlang so unter der Decke gehangen, sage ich mal. Gefühlsmäßig war man völlig, völlig neben sich. Dann kannst du nicht schreiben. Du kannst ja gar nicht normal denken. Und das darf man eben nicht unterschätzen, diese Emotionen, die man hat, auch wenn es einem schlecht geht. Es passiert irgendwas, selbst im Privaten kann es mal sein, dass irgendwas ist, was eben nicht so doll läuft. Auch da sich hinzusetzen, jeden Tag mein Pensum zu schreiben, nicht so leicht.
Und ich meine, du hast ja mit Totenweg etwas geschafft, von dem viele träumen und das hat quasi den Anfang dieser Bestsellerreihe auch dann begründet und die Kraniche sind auch ein Bestseller geworden und das mag jetzt erstmal grundweg positiv sein und man denkt, wow, du musst doch auf Wolke 7 schweben und so. Das haben zu mir auch ganz viele gesagt, als ich dann diesen Verlagsdeal hatte. Du musst doch total glücklich sein. Aber ich muss sagen, es waren auch gemischte Gefühle, weil es natürlich auch dann der Punkt war, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich auch liefern.
Genau.
Und der Druck ist dann auch da. Ne? Und das stelle ich mir bei dir auch so vor, wenn man dann so einen Bestseller hat, dann ist natürlich der Druck aufs Zweite und auf jedes weitere.
Klar, immer. Den macht man sich selber, den Druck. Also ich merke den weniger vom Verlag. Die sagen so, du musst jetzt ein mindestens genauso gutes Buch schreiben. Das ist nicht so. Die Lektoren, die machen das anders. Ne? Die wollen natürlich, dass es ein tolles Buch wieder wird. Aber ich glaube, den Druck macht man sich viel mehr auch selber, dass man eben wieder mindestens so gut sein will. Dann gibt's ja da diese verdammten Abgabetermine, die immer schneller näher rücken. Also das rennt dann plötzlich los, die Uhr. Da denkt man, man hat noch wahnsinnig viel Zeit und plötzlich ist man schon irgendwie so einen Monat vor Abgabetermin. Dann heißt es wirklich diszipliniert an den Schreibtisch gehen und man muss liefern. Wie du gesagt hast, man muss dann auch liefern. Weil das ist letztendlich so schön, das ist, kreativer zu sein, Künstler zu sein. Aber es geht ja hier auch um Fristen, um Termine. Es muss irgendwann in die Herstellung. Das sind natürlich auch Termine geblockt. Ne? Der Verlag ist darauf angewiesen, dass man eben das Manuskript abgibt. Und das merkt man, das spürt man dann irgendwann auch körperlich. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Dann, wenn man einmal so drin ist, die Erwartungen, die steigen damit natürlich auch.
Ja, wie cool, dass ich jetzt mit dir spreche, weil das ist, glaube ich, auch eine Sorge, die viele haben. Wie kann man denn diesen Druck oder wie gehst du damit um? Wie kann man das so ein bisschen ausblenden? Weil ich glaube, wenn man das zulässt und sich da zu sehr reinsteigert, dann ist der Kreativmotor, der geht dann aus. Dann geht wahrscheinlich gar nichts mehr.
Also ich habe mir, glaube ich, irgendwann gesagt bei dieser Reihe, ja, jetzt habe ich zwei wirklich so tolle Bücher, so die der Verlag eben so feiert und die Fans zum Glück auch. Ich mache jetzt meinen Stiefel weiter. Also so, wie ich das jetzt bisher gemacht habe, ist das ja gut angekommen. Ich muss ja jetzt nicht irgendwie nochmal das Rad neu erfinden. Ich habe irgendwie einen Nerv getroffen bei den Leserinnen und das machst du so weiter. Und zum Glück bin ich damit gut gefahren, weil sich selber da so unter Druck zu setzen, dass man irgendwas ganz Neues bringen muss. Also da, das hatte ich einmal eine Situation, da habe ich komplett blockiert und musste dann auch die Hand heben und musste sagen, das wird nichts. Also so auf Knopfdruck, schreib jetzt mal das und das, kann ich persönlich nicht. Ich muss irgendwie ein Thema haben, was mir liegt, wofür ich brenne, wo ich Lust drauf habe, was ich kann. Man kann ja auch gewisse Genres gar nicht schreiben, weil einem das einfach nicht liegt. Oder gewisse Themen. Also es muss immer noch eine gewisse Freiheit dabei sein und da sind die Lektoren so wichtig, die, ich sag ja immer, die sind beide mit langer Leine unterwegs. Also die lassen mich laufen, aber die fangen mich ein, wenn sie merken, da müssen wir sie doch nochmal zurückholen, das funktioniert nicht. Und das ist perfekt. Also da habe ich jetzt zwei tolle Lektorinnen an meiner Seite, ohne die das so nicht funktionieren würde.
Ja, stimmt. Ich finde auch, dass das ein sehr entlastendes Gefühl ist, zu wissen, ich muss das hier nicht alleine schultern, sondern da sind noch Leute in meinem Team, die auch wollen, dass das Buch erfolgreich wird und die auch super kreativ sind und da gute Ideen und Einfälle hatten. Das war ja, glaube ich, auch jetzt bei Düsterweg bei dem Manuskript so. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht erzählen magst. Da hattest du ja so ein bisschen irgendwie Schwierigkeiten, ein gutes Ende zu finden. Du hast selber schon gespürt, das ist es noch nicht, hast es dann trotzdem abgeschickt. Und dann hatte deine Lektorin ja auch nochmal so eine zündende Idee. Genau. Und ich finde, das ist so ein super Beispiel dafür, wie das auch am Ende funktioniert, dass man gar nicht so eine Angst haben braucht. Das hängt jetzt alles von mir ab, oh mein Gott.
Naja, das nahm schon vom Anfang an, also Düster Grab, was jetzt eben im Juli erschien, Band 6 meiner Reihe.
Ach, Düster Grab, genau.
Da spürte ich schon beim Schreiben, dass irgendwie etwas fehlt. Irgendwie zieht es mich nicht so richtig. Irgendwas ist im Text. Da fehlt eine gewisse Grundspannung. Und ich habe dann halt wirklich so auch mit Absprache mit meinen Lektoren mündlich gesagt, ich ziehe hier mal noch eine neue Nebenhandlung ein, die so ein bisschen spannungsvoller ist und habe das gemacht. Und sie hat mich dann laufen lassen und wollte es auch gar nicht wissen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, das sind ja jetzt zwei Fälle im Buch, die müssen aber jetzt auch natürlich am Ende zusammen aufgelöst werden. Und ich dachte,
das ist das Schwierigste,
okay,
oder?
Weil die sind so unterschiedlich, wie soll ich die denn verbinden? Da kam sie und hatte wirklich eine zündende Idee und ich habe gedacht, total abgefahren, aber geil. Aber musste erstmal ein paar Tage drüber nachdenken. sie hatte dann auch einen Täter, einen neuen Täter, wo ich dann sagte, nee, auf keinen Fall, den möchte ich nicht, das stört mir diese Figur, und habe dann wirklich ein paar Tage nochmal drauf rumgekaut und habe das dann mit ihrer Idee, aber meinem Zutun dann zu diesem Ende und dieser neuen Auflösung gebracht. Und da ist wirklich gerade Gerke so top. Von Anfang an hat sie immer so tolle Ideen, die einfach das Manuskript nochmal besser machen. Und ich finde es immer so schade, dass die nicht irgendwo stehen, außer natürlich in unseren Danksagungen, dass nicht vorne drin steht, wie bei den Übersetzern, übersetzt von, ne, Lektorin von, weil ich finde, es ist so wichtig, die sind so im Hintergrund, was eigentlich ganz, ganz, ganz schade ist.
Da hast du vollkommen recht, weil ich hatte ein ähnliches Erlebnis gerade mit meiner neuen, ersten Lektorin, weil ich finde, man ist ja für den eigenen Text auch dann an irgendeinem Punkt so blind. Irgendwann geht dir ja auch vielleicht die Puste aus und du denkst, ach, ich muss jetzt abgeben, ich muss das jetzt irgendwie loslassen, weil ich kann auch einfach nicht mehr. Und sie kommt dann nochmal mit so einem ganz frischen Blick rein und sieht auch Sachen, die ich unbewusst in dem Text angelegt habe, legt den Finger drauf und sagt, das finde ich gut. Willst du das nicht noch ein bisschen größer ziehen? Und ich denke, ja krass, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber du hast total recht, das bringt eine richtig schöne Metaebene rein. Und so haben wir das Buch nochmal so ein bisschen auf links gedreht. Und ich finde auch, dass es dadurch so gewonnen hat. Also ich bin richtig froh, dass ich sie als meine kreative Sparringspartnerin an meiner Seite habe. Und
ja, toll.
Ich weiß nicht, im Drehbuchbereich ist es ja eh mit diesen Writers' Rooms nochmal extremer, dass da ganz, ganz viele mitkochen. Genau. Das kann natürlich auch irgendwie schwierig sein, wenn dann jeder was zu vermelden hat, vielleicht auch aus Prinzip oder so.
Das ist schon, also mit jemand anderem zusammen zu schreiben, ich weiß nicht, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ich arbeite ja auch mit Testlesern, die dann nochmal einen anderen Blick auf den Text haben und dann doch auch nochmal was erkennen oder irgendwie Logiksprünge oder sagen, ah, die Figur, ne, da läuft was schief oder die mag ich nicht. Solche Sachen, da kann man nochmal ein bisschen steuern damit, aber den ersten professionellen Blick hat tatsächlich eben die Lektorin. Das ist immer so das Gefühl, wenn man das erste Mal da was hinschickt, ich schicke ja schon nach 100 Seiten was ans Lektorat. Manche Autoren mögen das nicht, schicken das fertige Manuskript. Das wäre mir zu heiß, die Kiste. Ich schicke schon viel früher immer so abschnittweise. Und da kann sie sich dann eben mit reinnehmen und ist bei dir auch toll.
Ja, total. Das wird mir ganz genauso gehen, weil an dem Punkt kann man ja noch irgendwie sozusagen eingreifen. Mhm. Wenn du halt das ganze Manuskript abschickst und dann sagst, ja, da ganz am Anfang, da würde ich vielleicht ein Stellschräubchen nochmal drehen. Ja, das hat oft so eine Kettenreaktion zur Folge. Das ist unfassbar. Insofern teile ich das voll, diese Haltung, dass man da relativ früh auch in die Absprache geht. Und mir war bisher gar nicht so bewusst, wie wichtig diese Lektorinnen sind. Also ich wusste natürlich, dass es super wichtig ist, aber es gibt dann ja auch diese Geschichten, man hat eine gute Lektorin, man ist total happy, man hat dasselbe Gefühl für den Stoff, man merkt, die Person versteht einen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade im Kreativen, dass man da so dieselbe Sprache spricht. Und dann gibt's einen Wechsel, was ja auch nicht selten vorkommt, dass man dann eine neue Lektorin an die Seite bekommt, wo es dann nicht so richtig vibet und wo man eine unterschiedliche Wellenlänge hat. Und das ist ja auch völlig normal, aber in solchen Momenten zeigt sich dann, was das für ein Qualitätsunterschied am Ende auch ausmacht.
Ich meine, es gibt ja auch, ne, ich habe jetzt wirklich mit Gerke Hafner eine Lektorin bei Lübbe, die viele Jahre schon dabei ist und auch schon einige Bestseller gemacht hat, die eben genau weiß, wohin der Hase läuft, sage ich mal, wo sie sich rausnehmen kann, wo sie sich einschalten muss, die auch so eine Ruhe ausstrahlt. Ne? Wenn man eine ganz junge Lektorin hat, die das immer nicht viele Jahre macht, die natürlich erstmal selber ihren Platz finden muss und sich da erstmal so ein bisschen einkommt, muss, ist einfach eine andere Geschichte. Ich habe auch schon von Autorinnen gehört und Autoren, die dann tatsächlich, wenn eine Lektorin oder ein Lektor weggegangen ist vom Verlag, die dann gesagt haben, ich gehe da mit. Also es sind so krasse Fälle, dass sie sogar einen Verlag wechseln, weil sie sagen, ich will mit diesem Lektor weiterarbeiten. So wichtig sind die tatsächlich für uns. Und eben auch schon Fälle, wo ich gehört habe, dass es überhaupt nicht funktioniert hat, dass da wirklich so katastrophale Sachen passiert sind, wo man wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Das sind eben unsere Profis im Hintergrund.
Und das sind diese ganzen kleinen Bausteine, die am Ende darüber entscheiden können, ob dein Buch ein Erfolg wird, ne? Dass du die richtigen Leute an der Seite hast, aber auch eben Sachen, die du nicht wirklich in der Hand hast, die von außen kommen. Und sei es jetzt zum Beispiel, es gab ja so einen Bridgerton-Hype, wo dann auch ganz viele Bücher irgendwie in dem Segment geschrieben worden sind und sich aber relativ schnell gezeigt haben, das wurde mir zumindest angetragen, dass sie sich nicht verkauft haben. Okay. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass du gerade an so einem Thema schreibst und dann heißt es, nee, sorry, der Trend ist schon wieder vorbei. Und all diese Dinge, die du nicht steuern kannst. Und das ist schon ja, auch irgendwie schwierig. Gruselig.
Also gerade, ich weiß nicht, ob wir Autoren so sind, dass wir auf Trends gucken. Also ich persönlich nicht. Und dann sagen, ich muss da jetzt mitmachen und muss das auch schreiben. Und ich schreibe halt Dinge, die ich persönlich total liebe und auch selber gern lese, sag ich mal. Ne? Solche Geschichten möchte ich eben auch erzählen. Manchmal hat man ein Buch, wo man denkt, boah, das hätte ich gerne geschrieben, das Buch. Also geht's mir. Aber ich glaube, da sind Verlage anders. Verlage gucken schon eher auf Trends und gucken, was da gerade so hypt und versuchen dann dort natürlich Stoffe zu finden. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Autoren direkt darauf ansetzen und sagen, schreib mal, aber die gucken natürlich, wenn sie Manuskripte prüfen, ob da nicht irgendwas in die Richtung kommt. Also ich erinnere mich immer an 50 Shades of Grey, als das so riesig nah auf dem Markt war. Plötzlich sahen die Cover ja irgendwie alle so aus, die in diese Richtung gehen. Ja. Also das ist schon, natürlich müssen die nach Trends gucken. Und ich glaube, da wird sogar mittlerweile KI benutzt, um zu gucken, ob Texte bestsellerfähig sind. Da habe ich letztens mal so einen Artikel
das
gelesen.
Das finde ich auch total ganz gruselig.
Krass, ne? Ja. Dass eine künstliche Intelligenz Texte auswertet und sagen kann, ist das bestsellerfähig oder nicht. Es geht ja in eine Richtung, die neu ist.
Och, da machst du jetzt ein Fass auf. Das muss ich auch sagen. Dieses ganze Thema KI finde ich auch als Kreative ja sehr besorgniserregend.
Beängstigend irgendwie.
Wie sich das alles noch entwickelt und wo diese künstliche Intelligenz jetzt schon ist und wo sie in ein paar Jahren sein wird, wenn wir sie weiterhin mit unseren Inhalten füttern.
Dass man fragt, ob wir dann noch gebraucht werden. Ne? Jetzt sagt man ja, sie kann schreiben, gerade eben diese Texte sind gut, aber sie können keine Emotionen. Und das ist eben das, was wir Autoren noch können. Aber ja, wo geht das hin? Ne?
Ja.
Also ist wirklich ein Fass ohne Boden. Ich glaube, das Thema sollte man gar nicht so groß machen.
Nee, genau, da machen wir das Fässchen direkt mal wieder zu. Und als du eben erzählt hast, du schreibst das, was du liebst, da habe ich gedacht, ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Zutat, um ein erfolgreiches Buch zu schreiben. Ich finde, man merkt deinen Büchern an, dass du das liebst. Also, dass du auch diese Gegend liebst, dass du deine Figuren sehr magst. Und das überträgt sich beim Lesen. Also, ich glaube, das ist echt wichtig, dass man da seinem Herzen und seinem Bauchgefühl folgt und nicht auf irgendeinen Trendzug aufspringt oder denkt, ah, das ist gerade so erfolgreich, da hänge ich mich jetzt mal dran, sondern dass man wirklich versucht, bei sich zu bleiben und sich nicht so von außen beeinflussen zu lassen.
Ich habe ja auch in meiner Reihe eine junge Kommissarin, die eben in Band 1 Toten Weg von der Polizeiakademie eben dann in die Mordkommission kommt irgendwann und einen älteren Ermittler, der schon seit 30 Jahren in der Mordkommission ist, und da würden jetzt auch wahrscheinlich jemand sagen, oh, junge Ermittlerin und ihr alternder Partner, das hast du auch schon so oft gehört. So war das auch gar nicht angelegt. Ich hatte damals angefangen, nur über Frieda Paulsen zu schreiben. Das war so meine Perspektive, und mein Agent, Lars Schulze-Kossack, sagte irgendwann, da hatte ich das halbe Buch fertig, glaube ich, der sagte, hier hast du doch diesen Jan Havekorn, das war eine Nebenfigur. Und der hat gesagt, der ist so interessant, mach den groß, gib den wieder an die Seite, gib ihm eine eigene Perspektive und ein Privatleben. Und das war, also wirklich, wie du jetzt sagst bei deiner Lektorin, ne, das war so ein Ding, wo ich dachte, boah, ja geil. Ne? Mhm. Und hab dann wirklich, das war so viel Arbeit, das nochmal alles umzuschreiben, aber es hat wirklich, dadurch hat die Reihe so gewonnen und dann sind eben diese beiden Ermittler draus geworden. Also Bauchgefühl und eben Profis an der Seite, die nochmal einen ganz frischen Blick haben.
Und das war, ich wollte gerade sagen, weil das war ja sehr invasiv auch, da wirklich noch eine weitere Figur groß zu ziehen, die vorher nur so am Rand aufgetaucht ist. Aber ich glaube, am Ende ist es auch wichtig, auf solche Stimmen zu hören und sich da nicht zu verschließen und zu sagen, nee, das ist jetzt aber so und so gedacht und ich nehme hier keine Kritik an oder kein Feedback, sondern dass man da auch den Mut hat, das mal zu machen und auch die Arbeit zu investieren, weil es ist ja auch echt viel Zeit, die da nochmal drauf geht.
Das ist wichtig, ne, dass man nicht von Anfang an denkt, man weiß alles nur allein und ich bin der Künstler und lass die mal reden, sondern, also ich glaube, so beratungsresistente Autoren gibt's ja auch, das ist am Ende nicht besonders glücklich. Man muss sich immer hinterfragen und man muss auch nicht alles machen, was der Lektor macht. Ne, der Autorname steht ja drauf und du bist letztendlich der entscheidet. Aber man sollte es mal erwägen und mal drüber nachdenken. Das kommt nicht von ungefähr. Und wenn man da offen ist, und das bist du eben auch, das habe ich auch gemerkt, ne, dass du wirklich immer offen bist für den Rat, aber auch kritikfähig bist. Und nur so kann man es wirklich zu was bringen.
Ich glaube das auch. Und dieses Bauchgefühl zu haben, wenn man auch mal eine Idee ausschlägt oder sagt, ja, ich habe drüber nachgedacht, aber es funktioniert für mich nicht, das muss sich auch erstmal entwickeln. Und ich kann mir vorstellen, dass diese 15 Jahre, in denen du vor Totenweg geschrieben hast, dir da auch sehr geholfen haben und dir jetzt zugutekommen, dass du auch da ein sehr gutes Gespür für hast.
Ich habe mal überlegt, ich hatte wirklich mit Anfang 20 eine Agentur in Berlin, die meinen allerersten Dresden-Krimi machen wollte. Also die haben mich angenommen, ich habe einen Agenturvertrag bekommen und die sind auf Verlagssuche gegangen und hatten dann schon mit großen Verlagen gesprochen. Da war es auch in der Verlagskonferenz sehr weit gekommen. Die waren auch begeistert. Und dann war eben dieser Knackpunkt, spielt im Osten und da ist die Kaufkraft nicht so groß. Das war, wie gesagt, so 2003, glaube ich. Und dann haben sie die Hände von gelassen. Ne? Und ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn da schon so der Erfolg gekommen wäre. Ich glaube, ich wäre noch ganz bereit gewesen. Ich war so jung, ich war gerade frisch in der Firma, ich habe ganz anders geschrieben, ich habe wirklich einen ganz anderen Ton gehabt. Ich musste mich erst finden und noch ein paar Jahre auf die Weide und bin sehr, sehr, sehr froh, dass es eben dann erst 10 Jahre später geklappt hat.
Ja, das Leben macht rückwärts gesehen immer Sinn. Ne? Und dann ist man vielleicht in dieser Phase und denkt, ach Mensch, warum klappt das bei mir nicht? Ich hatte jetzt auch die Erfahrung gemacht, ich habe ja so ein kleines Reel bei Instagram hochgeladen, wo ich so ein bisschen gefeiert habe, dass ich jetzt einen Verlagsvertrag bekommen habe und auch die Podcast-Folge mit Moni Kempf ein bisschen promotet habe. Und das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Gab es auch Menschen, die da sehr negative Gefühle zu hatten. Also das war überhaupt nicht meine Intention, sondern ich wollte feiern und ich habe auch gedacht, das ist irgendwie etwas, was anderen Mut machen kann, wenn sie sehen, ja, es kann funktionieren. Ja. Aber was man halt in diesen kleinen Ausschnitten, zum Beispiel auch bei dir, wenn man jetzt sieht, der hat ihr Debüt bei Löbe und das ist direkt ein Bestseller, was man nicht sieht, sind die vielen Stunden, Monate, Wochen.
Und die vielen Tränen, die es vorher gab, ja. Und die Rückschläge und die Zeiten, in denen ich gedacht habe, ich schreibe nicht mehr. Ich hatte wirklich vor Totenweg eine lange Blockade, sage ich mal, weil ja gar nichts lief. Und habe dann auch mich wirklich gefragt, macht das überhaupt Sinn? Na, soll das sein? Ist das wirklich, auch wenn es dein Traum ist das dein Weg? Und habe mich selber hinterfragt und habe einfach schlecht gefunden, das, was ich gemacht habe. Das wird es immer geben, solche Phasen. Und dann neigt man vielleicht auch mal zu Ungeduld oder auch so ein bisschen Neid, weil es bei anderen läuft. Und das ist auch ganz normal, das muss ich wirklich sagen. Man kann sich mitfreuen, ne, wenn man selber denkt, ach Mensch, das wird schon. Aber wenn man in einer Phase ist, wo man selber so hinterfragt und unglücklich ist, dann kann schon so ein komisches Gefühl aufkommen, wenn der andere plötzlich Juhu ruft. Aber man muss weitergehen, man muss durchhalten, man muss einfach die Freude am Schreiben wiederfinden. Und das dauert manchmal. Das kann auch mal ein Jahr dauern. Was mir hilft, ist raus in die Natur, Sport machen, mich mit tollen Menschen treffen, die einen irgendwie Impulse geben, reingehen ins Leben mit Autoren. Also wie gesagt, dieses Syndikat, dieser Zusammenschluss eben von Kriminalschriftstellern macht ja jedes Jahr einmal die Kriminale, ein Festival, wo jeder hinkommen kann. Nicht nur, wenn man Autor ist, sondern jeder Interessierte kann hinkommen, kann sich dort auch mit an die Bar stellen. Zum Beispiel, es gibt so eine kriminale Bar, wo wirklich lange noch gefeiert und auch getanzt wird und kann sich da einbringen, in Gespräche kommen, Kontakte knüpfen. Und ich glaube, manchmal hilft auch sowas.
Ja, das war auf jeden Fall auch ein richtig cooles Ereignis. Ich war jetzt dieses Jahr das erste Mal mit dabei und hatte das große Glück, dass ich ja dich und die Anna Schneider und die Ellen Dunn an meiner Seite hatte, die mich da so ein bisschen durchgelotst haben. Du hast erzählt, deine erste Kriminale, da warst du komplett auf dich gestellt, du kanntest niemanden.
Genau.
Aber ich für meinen Teil war ganz überrascht davon, wie offen alle waren und wie die mich so empfangen haben. Und das war ein schönes Gefühl, weil es ist ja immer schwierig, in so gewachsene Strukturen reinzukommen, weil man merkt, okay, das ist jetzt hier eine Gruppe Menschen, die kennen sich schon sehr gut über viele Jahre. Das ist,
weil man selber, glaube ich, einfach so zurückhaltend ist und denkt, oh Gott, ne? Und ich weiß noch ganz genau, dass damals Norbert Horst an mir vorbeilief, der hatte den Deutschen Krimi-Preis gewonnen. Ich war ein großer Fan seiner Bücher und der lief an mir vorbei und ich dachte, what? Also wirklich in den allerersten Jahren habe ich ihn nicht angesprochen, ich habe mich nicht getraut und im Jahr danach stand ich mit ihm an der Bar und habe ihm das erzählt und da hat er gesagt, sag mal, genau deshalb sind wir doch hier. Was für ein Blödsinn, warum hast du nichts gesagt? Ne? Das ist wirklich nur, dass man selber denkt, nee, das ist jetzt so ein Star, den kannst du nicht ansprechen, das ist totaler Quatsch, weil es geht um den Austausch. Und da ist einfach auch, wie bei uns, ein paar Nebel. Ne? Wir hatten ja auch vom absoluten Anfänger, der das erste Mal überhaupt einen Text geschrieben hat, bis hin zu Bestseller-Autoren dabei, wo wir Kurs Referenten schon gesagt haben, wie soll das gehen? 8 Leute, die so weit auseinander sind und hat so super funktioniert, weil irgendwie alle auf Augenhöhe waren, weil alle Schreibende.
Ja, das hat man gemerkt, das ist so ein bestimmter Schlag Mensch gewesen, ne? Und irgendwie hat auch jeder mit seiner Perspektive diese Runde so bereichert.
Ja, das war so großartig. Deshalb kann man auch erzählen, dass wir dieses Jahr nochmal hinziehen. Ne? Wir fast alle kommen mit, weil wir sagen, wir wollen, dass diese Farnese-Magie nochmal spüren und miteinander schreiben, miteinander Ausflüge machen, miteinander quatschen und plotten. Das war wirklich so eine tolle Gemeinschaft und jeder, der das machen möchte, der schreiben lernen möchte, der guckt bitte, ob nicht bei Manuskripto wieder Kurse demnächst im Netz stehen, weil das wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit war.
Unbedingt. Also der Kurs jetzt im September ist ja abgesagt worden, aber im Frühjahr nächsten Jahres findet wieder einer statt.
Jahr.
Und genau, ich meine, Simone Buchholz stand da als Dozentin schon auf der Liste, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall lohnt es sich. Ich kann es nur empfehlen. Es war eine unheimlich tolle Zeit und irgendwie ist es immer toll, andere Schreibende zu treffen, weil mit niemandem kann man ja so nerdig über diese ganzen Themen reden und wird auch so verstanden, weil alle irgendwie auch ähnliche Themen haben und man merkt, ich bin damit gar nicht allein. Das kann man manchmal vergessen, wenn man so allein in seinem Manuskript sitzt, in seinem kleinen Kämmerlein und dann hilft es unheimlich, sich da einmal zu vernetzen und zu verbinden.
Wobei ja auch die sozialen Netzwerke helfen, ne? Wie man in unserem Fall gesehen hat, dass man wirklich einfach mal schreibt, in die Kommentare und Kontakt aufnimmt. Und ich kenne wirklich die meisten Autoren, die sind da offen und die quatschen da auch und die wollen auch diesen Kontakt. Es gibt vielleicht Einzelne, die sich zurückziehen und sagen, nee, das ist nicht so mein Ding oder die da gar nicht drin sind. Ne? Also wie gesagt, Vernetzung ist wirklich das A und O und nur so kann man Kontakte treffen, die vielleicht einfach eben dieses kleine Rad in dieser großen Branche, die einen weiterbringen.
Also du würdest vielleicht jetzt zusammenfassend auch sagen, wenn der Druck zu groß ist jetzt auch in deinem Fall, du versuchst dann auch ein bisschen Abstand zu gewinnen, irgendwie andere Eindrücke zu haben, mit Menschen zu sprechen, aber auch auf jeden Fall an irgendeinem Punkt dann wieder weiterzumachen, auch wenn da erstmal eine große Hemmschwelle wahrscheinlich dann sich auftut. Ne?
Immer. Also weitermachen, weitergehen, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, mir hilft total die Natur, wenn ich rausgehe und durchatmen kann und ich bin ja auch ein Mensch, der immer wieder Ideen hat. Mir laufen viel mehr Ideen über den Weg. Ich kann gar nicht so viel schreiben, weil es bindet ja unglaublich viel Zeit, einen Roman zu schreiben. Ich muss dann immer gucken, ja, ist das wirklich jetzt eine Idee, die für einen Roman ausreicht oder ist das jetzt nur so ein Spleen, den du gerade hast? Also das wird zum Glück, reißt mich ab.
Ach, das ist aber ein Luxus, weil ich glaube, da haben viele Angst vor, dass ihnen die Ideen ausgehen und dass dann ein Buch kommt und dann gar nichts mehr, dann haben sie sich ausgeschrieben, so nach dem Motto.
Nee, das glaube ich auch passiert nicht, weil immer wieder Impulse kommen. Man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, man wird Menschen treffen, die einen inspirieren, man wird Themen finden in der Presse oder mir sind ja Sachen erzählt worden, wo ich dachte, boah, das ist ja der Wahnsinn, ne? Das kannst du ja auch verwenden. Also ich glaube, man muss einfach offen sein und damit man offen bleibt und eben nicht blockiert, muss man sich eben so ein paar Ventile suchen. Das ist bei jedem anders. Da muss man aber dranbleiben, ne? Dass man diesen Ausgleich
hat. Und auch so das Selbstbewusstsein stärken, weil ich weiß noch, bei der Kriminale standen wir in so einem Kreis und ihr habt mich überall vorgestellt. Das ist die Christina Warner, die ist Bestseller-Autorin in Lauerstellung. So unangenehm.
Ja, ja.
Und du meinst an irgendeinem Punkt, boah, Chris, du bist so eine Tiefstaplerin, ne? Das musst du echt ablegen.
Ja.
Und ich weiß es ja auch und es geht mir selber auch tierisch auf die Nerven, auch dass bei mir dieses Imposter-Ding so extrem ausgeprägt ist. Ich hoffe einfach, dass es so mit der Zeit und mit Zuspruch, den man erfährt, dass es sich ein bisschen legt. Aber ich muss sagen, dass es wirklich ausgeprägt ist und mich auch bremst.
Ja, das wird dich auch blockieren. Du musst wirklich da dranbleiben. Also ich finde es ja sehr charmant und sympathisch, wenn jemand erstmal tief stapelt. Also Hochstapler kommen bei mir überhaupt nicht gut, vor allem wenn sie dann das nicht halten, was sie eben so, ne, denken, dass sie es sind. Ich finde das ja wirklich charmant, aber es wird dich halt blockieren, weil dieser Druck, der dann da ist, auch von Seiten der Leser, die auch natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein erwarten. Das kann man auch lernen, ne? So war ich auch nicht von Anfang an. Also da muss man einfach, man wird ins kalte Wasser geschmissen und dann musst du schwimmen und dann musst du eben da auf der Bühne stehen und sagen, ja, ich bin hier.
Kein,
ne?
Thema, Leute.
Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wie gesagt, du hast jetzt schon so viel gerissen, du hast gezeigt, dass du es kannst, du hast eine tolle Agentur, du hast einen tollen Verlag, du hast einen geilen Verlagsvertrag. Also wenn das keine klaren Marken dafür sind, dass du was kannst, das muss jetzt auch ankommen und daher darfst du auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein rausgehen.
Das ist ein sehr guter Tipp, auch mal zwischendurch mal innezuhalten, nicht immer nur zu rennen, sondern auch mal stehen zu bleiben, zurückzuschauen und nochmal Revue passieren lassen, was man schon alles auf der Habenseite hat. Manche legen sich ja auch wirklich Absolut. Irgendwie so Postfächer an, wo sie dann nette irgendwie Leser-Mails oder so speichern oder nette Kommentare und so weiter und sich das in Zeiten, wo es gerade nicht läuft, wo sie ein Tief haben, nochmal durchlesen. Das glaube ich, das kann auch ziemlich gut helfen. Und sag mal, vielleicht abschließend noch eine Frage. Wie gehst du eigentlich mit Rezensionen um? Weil das ist ja auch, oh, das kann ja auch ganz schön das eigene Ego ramponieren, wenn da so ein Verriss erscheint.
Ja, wie viel Zeit hast du? Also das ist auch noch so ein eigenes Thema, was auch immer wieder bei uns Autoren besprochen wird. Das ist schon, ja, also Rezensionen sind toll, weil man einfach direkt die Lesermeinung bekommt und natürlich tut's gut, weil man da irgendwie die 4 oder 5 Sterne dann hat und hochgefeiert und gelobt wird, aber genauso gut kann es einen extrem treffen und runterziehen, wenn da einer wirklich einen totalen Verriss reinsetzt. Ganz am Anfang, als Totenweg gerade draußen war, habe ich mich mit Melanie Rabe mal in Köln getroffen, was ja auch eine ganz zauberhafte, tolle Autorin ist. Mhm. Und habe gefragt, Mensch Melanie, gib mir doch mal einen Tipp, wie man mit sowas umgeht. Und sie hat damals gesagt, so, ich lese vieles gar nicht. Und da habe ich gedacht, what, wie kann sie das nicht lesen? Ne? Das ist doch wirklich die Meinung, die man zu ihren Büchern hat. Mittlerweile verstehe ich das. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich lese auch nicht mehr alles. Mhm. Gerade wenn ich in Stimmungen bin, wo es mich wirklich runterziehen kann, dann mache ich das gar nicht auf, wenn da wirklich irgendwie was stehen könnte, was mir nicht gefällt. Man darf nicht vergessen, das schreiben Menschen, die auch gewisse Launen haben und gerade in Situationen sind, irgendwie sowas schreiben, wo man selber gar nicht weiß, wer ist das und warum macht er das. Ich glaube, da muss man auch sich ein bisschen eine Schale zulegen und, sagen wir mal, so Kritik, konstruktive Kritik, die von Menschen kommt, die ich kenne, die nehme ich ganz anders an als diese anonymen Rezensionen, wo ich gar nicht weiß, wer macht das jetzt.
Hat die Person überhaupt das Buch gelesen? Manchmal fragt man sich das ja auch bei manchen Bewertungen.
Zum Beispiel, ja. Also da muss ich wirklich sagen, muss man seinen Weg mitfinden, weil jeder kann ja irgendwas reinschreiben und kann ja auch so jemand sein, der dich eben gerade treffen möchte oder der neidisch und sagt so, da hau ich mal jetzt was Richtiges raus, mach eine richtig schlechte Rezension. Gibt's ja auch Fälle, wenn man immer wieder. Also ich will dir da ein bisschen Mut machen, ne, dass man da einfach selbst für sich guckt, wie viel ist gut, was kann ich ab und wann geht's gerade.
Ja, das finde ich einen sehr guten Ratschlag, weil also gerade so die Tagesform, wenn man eh schon down ist und man merkt, ich bin total wackelig, sich dann noch solche Rezensionen zu geben, also das trifft einen dann richtig hart und unser Gehirn ist ja leider auch so angelegt, dass wir negative Dinge viel mehr aufsaugen und viel länger auch behalten als diese positiven Sachen. Ne? Also ich glaube, es braucht irgendwie 5 Komplimente, um eine Kritik abzupuffern.
Was total schade ist.
Ja, und ich meine gerade bei Amazon und so oder weiß ich nicht, online, wie du sagst, da sind halt auch viele Trolle, es gibt auch Fake-Rezensionen, es gibt auch Menschen, die dir aktiv schaden wollen und da irgendwie dir eine Ein-Sterne-Bewertung reindrücken, all diese Dinge. Deswegen, man muss es auch so ein bisschen relativ sehen. Und ich glaube auch, dass positive Rezensionen was mit einem machen. Wenn man irgendwie auch so hochgejubelt wird, wer weiß, ob das dann nicht später, wenn du am Schreibtisch sitzt und schreibst, nicht auch irgendwie dein Schreiben beeinflusst, weil du denkst, ah, das hat doch der einen da so gut gefallen, das mache ich jetzt nochmal. Also da versuchen, nicht so sehr abhängig zu sein von dem, was von außen kommt.
Du, auch Lob kann blockieren, wenn zu viel gelobt wird, dass man einfach denkt, ja, das schaffe ich ja gar nicht mehr beim nächsten Buch. Ne? Wie soll das wieder so gehen, dass es so gut ankommt und dann bist du echt sofort in so einer kleinen Krise. Also man muss es wirklich relativieren und muss für sich gucken, wie viel ist gut, weil es ist persönlich. Ja, es ist eine Rezension zum Buch, aber es ist persönlich und das darf man am Ende auch nicht unterschätzen.
Ich glaube, bei dir war dann auch echt super, dass du diesen langen Vorlauf hattest, weil du in der Zeit ja schon den 2. Band schreiben konntest. Mhm. Und da haben ja auch sehr viele so eine Ladehemmung, nenne ich es mal, wenn das erste Buch so erfolgreich ist, das 2. dann abzuliefern. Ja. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich das 2. quasi schon fertig habe und da einfach dieser Druck dann ganz anders sein wird als bei jemandem, der jetzt erstmal 1 hat und dann stellt sich raus, boah, das ist ein super Erfolg und da muss man halt nachliefern. Das ist ja vielleicht auch ein Vorteil von so einem längeren Vorlauf.
Absolut. Also ich weiß noch, wie entspannt ich das geschrieben habe, diesen 2. Teil. Das war, glaube ich, so entspannt habe ich nie wieder ein Buch geschrieben. Das würde ich mir jetzt wünschen, tatsächlich einfach mal wieder so ein Jahr so ein bisschen dahin plätschern zu lassen und zu schreiben, wenn ich Lust habe. Und bei mir ist ja wirklich jetzt ziemlich straffes Programm, weil ich in zwei Genres schreibe und da auch jedes Jahr was kommen soll. Das ist dann schon anders. Also da muss man manchmal sehen, dass man Tage hat, wo wirklich 8 Stunden Aufsatz schreibe, sag ich mal, ne? Wo man auch mal keine Lust hat oder verschlafen ist oder nicht kreativ genug ist und trotzdem geht man ran und arbeiten.
Es ist immer so zweischneidig, ne? Es ist einerseits eine krasse Luxussituation, in der du gerade bist, weil du einfach diese beiden Verlage hast, mit denen du arbeitest, dass du einfach Verträge hast, bis ich glaube 29 und da einfach safe bist, was ja für eine Selbstständige einfach ein riesiges Privileg ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wieder dieses Liefern müssen. Und jetzt hast du gerade das Manuskript für Düstergrab abgegeben, steckst jetzt auch schon wieder, also ich glaube, du startest gerade in diese neue Schreibphase für das Rowold-Projekt.
Genau.
Ne? Hast du da jetzt schon angefangen mit dem Schreiben oder bist du noch am Plotten?
Na, ich bin noch am Vorbereiten, am Recherchieren, am Plotten. Also es ist immer so eine Riesenblase, die entsteht, bevor der erste Satz geschrieben ist. Und dann geht's los. Und da bin ich gerade eben so am Übergang in die Textphase.
Schöne Phase.
Toll, aber auf der anderen Seite kommt jetzt auch schon langsam der Druck, dass ich denke, oh, da muss ich abgeben. So viel ist das jetzt auch nicht
mehr. Ja, ich glaube, wir haben denselben Abgabetag. Ne? 1.12. kann das sein?
Ja, so Mitte Dezember ist es bei mir. Aber ist nicht mehr so lang hin. Ne?
Nee,
also,
eigentlich
haben jetzt
nicht.
Schon Juni quasi. Ja, müssen wir dran halten. Genau.
Ja, ich merke das auch, dass ich jetzt schon so langsam denke, oh Mann, jetzt muss ich aber langsam mal wieder in diesen Flow kommen, an diese Schreibroutine, weil durch diese Auktionsgeschichte und alles, was danach kam, hatte ich ja eben diese sehr lange Unterbrechung. Und ich finde, es ist manchmal total schwer, dann in so einen Stoff wieder reinzukommen, also wo man schon mal drin war. Bei dir ist es ja alles irgendwie auf Null gesetzt, du startest ganz frisch rein und bei mir ist es so, ich muss mich da jetzt wieder reindenken, reinfühlen und das fällt mir doch schwerer
als gedacht.
Das
geht aber dann, das hatte ich auch bei Düstergrab, weil ich ja durch diese lange Krankheit da auch lange eben nicht gemacht habe und dann musste ich da auch erstmal wieder so reinfinden. Das geht dann aber wieder ganz schnell, also das kann ich dir schon mal so mitgeben.
Ach, okay, danke Rumi.
Wir können uns ja immer ein bisschen updaten und ein bisschen motivieren während des Schreibens. Ja. Das ist ja einfach auch so schön, ne? Dass die Schreibenden, also das habe ich eben ganz viel mit Kollegen, dass man sich dann wirklich intensiv beim Schreiben immer so befeuert und einfach großartig, diese Community auch.
Ja, in Farnese wird das, also das stelle ich mir auch cool vor, wenn wir alle dann schreiben und dann uns vielleicht abends im Restaurant nochmal über unsere Projekte austauschen, was vielleicht auch nicht so gelaufen ist, weil das war so cool, zum Teil auch mit dieser Schwarmintelligenz, dann haben wir da ja unsere Stoffe auch so ein bisschen vorgestellt, unsere Figuren und da kamen auch zum Teil so coole Ideen. Ich hoffe, das wird dieses Jahr auch wieder so sein.
Ich bin ganz überzeugt davon, genau. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit. Ja, und was sagst du? Wollen wir so langsam an den Schreibtisch gehen und mal loslegen?
Ja, ich glaube auch, ja. Ich bin jetzt ganz beseelt und glücklich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Das war wirklich schön, auch mal so drüber zu reden und auch für mich nochmal zu reflektieren, wie war das so in den letzten 5 Jahren? Das ist verrückt, weil man immer so nach vorne guckt und der Rückspiegel so hochgeklappt ist, was schade ist. Ne? Eigentlich muss man immer mal wieder ein bisschen gucken, was man schon geschafft hat und durchgemacht hat auch. Also vielen Dank dafür, dass ich das hier durfte.
Oh, ich freue mich. Es hat mir richtig gut getan und mir geht es wirklich oft nach dem Podcast so, dass ich dann richtig inspiriert bin und Lust habe, wieder zu schreiben. Und
super.
So ist es auch jetzt. Deswegen, ich glaube, ich werde mich auch nochmal hinsetzen.
Dann sofort ab an den Schreibtisch und dann legen wir mal los. Du bist wirklich einfach ein Mensch und eine Autorin, die so wichtig geworden ist in den letzten 12 Monaten, weil ich mich selbst auch da in dir sehe, ne? Meine Anfänge und da natürlich dranbleiben werde und gucken werde, wo das dann in 2 Jahren hinführt. Bitte ihr da draußen, die auch schreibt und vielleicht auch große Wünsche und Träume habt, sucht euch auch solche Kontakte, die euch da mitziehen und motivieren und aber auch kritisch, offen und ehrlich sind.
Ich bin ganz froh, dass ich dich an meiner Seite habe und bin jedes Mal so berührt über deinen Support, weil ich auch merke, das kommt wirklich von Herzen. Das ist nichts dahergesagtes, sondern ich merke, ey, du freust dich wirklich mit mir. Das ist so viel wert. Ganz lieben Dank dafür.
Ach, sehr, sehr gerne.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung überall da, wo es geht, über Kommentare. Schreibt mir auch gerne an mail@kreativdate.de oder bei Instagram. Schreibe ich mal in die Shownotes. Ich setze auch mal diesen Deutschlandfunk Kultur Artikel in die Shownotes und den Vorbestelllink für Düstergrab.
Oh.
Ab dem 29.07. überall erhältlich.
Ja, vielen, vielen Dank.
Bin schon ganz gespannt drauf.
Ich auch und ich freue mich jetzt auch. Und jetzt kann es weitergehen mit diesen neuen Texten von uns und tollen Tag dir und euch da draußen.
Dir auch. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.